Deutschlandfunk, Information und Musik.
Ganz so schnell, wie sich die Atmosphäre in diesem Chopin-Walzer wandelt, ändert sich Sprache nicht, aber natürlich ist sie dynamisch, sowohl was neue Wörter als auch neue Wortbedeutungen angeht. MeToo oder Black Lives Matter haben in den letzten Jahren deutliche Spuren in der Sprache hinterlassen, festgelegt sogar im Duden, und sie haben unser Sprechen verändert. Aber ist jeder nicht achtsame Gebrauch der Sprache gleichzusetzen mit Rassismus? Hinterlässt jede unangenehme Erfahrung gleich ein Trauma und ist jedes Machtwort gleich Machtmissbrauch? Darüber habe ich mit der Philosophin Maria Sibylla Lotter gesprochen, die an der Ruhr-Universität Bochum Ethik und Ästhetik lehrt, und sie gefragt, ob zurzeit zu viel oder zu wenig gesprochen wird.
Also es gibt gegenwärtig eine starke Tendenz, Konflikte, die früher einfach als Interessenkonflikte verstanden wurden, dass man das jetzt als moralische Konflikte zwischen Gruppen, die sich als Opfer verstehen, und Gruppen, die denen gegenüber als privilegiert oder als Täter beschrieben werden, versteht. Und das wird dadurch zu einem Risikogebiet, einem ganz heißen Feld, wo jeder versucht, möglichst einen Kommentar zu vermeiden, um dann nicht etwa ins Visier einer moralischen Anklage zu geraten.
Also die Moral spielt eine größere Rolle heute. Das ist ja auch eine Analyse oder eine Diagnose, die oft gefällt wird. Aber womit hängt das denn ursächlich zusammen?
Ja, ich würde gar nicht mal sagen, dass die Moral im Sinne der herkömmlichen Moralvorstellung heute eine größere Rolle spielte. Also es gibt ja auch Bereiche wie die Sexualmoral, die so ein bisschen entmoralisiert worden ist eine Weile und jetzt wiederum in ganz speziellen Bereichen dann wieder stark moralisiert wird. Aber vor allem wird alles, was mit Ungleichheit, Ungerechtigkeit, Diskriminierung, Benachteiligung in der Gesellschaft zu tun hat, nicht wie das zum Beispiel für mich noch selbstverständlich war, so in den 70er, 80er Jahren, als ich mich politisiert hatte. Da ging ich davon aus, das sind Interessenkämpfe. Ja, ich war da eine Weile bei verschiedenen Gewerkschaften und man ging eben von unterschiedlichen Interessenparteien aus. Wenn die andere Partei ihre Interessen vertritt, dann wurde das nicht als was Unmoralisches angesehen, sondern als ganz normal. Das hat sich unglaublich geändert. In den letzten Jahrzehnten hat sich zunehmend eine Einstellung verbreitet, dass quasi soziale Ungleichheiten, kulturelle Ungleichgewichte, Privilegien, die Nachwirkungen vergangenen Unrechts und Diskriminierung, dass das nicht zu akzeptieren ist, auch nicht einfach als einen Interessenkonflikt zu verstehen ist, sondern als ein Unrecht, das unbedingt wieder gut gemacht werden muss. Dadurch haben sich ganz neue moralische Codes ergeben.
Ich will noch mal ein konkretes Beispiel nennen. Wir sind ja im Moment doch eigentlich damit konfrontiert, dass immer wieder, vor allen Dingen am Theater zum Beispiel, sicherlich auch im akademischen Betrieb, von Machtmissbrauch gesprochen wird. Also man könnte vielleicht sagen, früher wurden autoritäre Strukturen hingenommen und damit wurde auch über tatsächlichen Machtmissbrauch nicht gesprochen. Das ist ja doch eine Errungenschaft, dass wir heute darüber sprechen und dass sowas an die Öffentlichkeit kommt.
Ja, absolut. Also das ist eine fantastische Errungenschaft, was die MeToo-Bewegung angeht und die Möglichkeit, bei solchen oft sehr informellen Arbeitsverhältnissen wie am Theater und im Kunstbereich da eben Formen jahrelang und vollkommen etablierten Machtmissbrauchs aufzudecken, ist das natürlich eine ganz große Errungenschaft, ganz klar. Also ich spreche nicht über Prozesse, die irgendwie einseitig zu werten wären, dass man sagt, das ist allein gut, ohne jede negative Nebenwirkung, oder das ist allein schlecht. Ja, das sind Prozesse, die natürlich deswegen in Gang gekommen sind, weil sie sehr, sehr positive Ziele haben, und in vielen Bereichen überwiegen auch die positiven Effekte. Aber in anderen Bereichen können sie eben sehr negative Effekte auch haben.
Die Frage ist ja vielleicht, wie das Wort Machtmissbrauch benutzt wird.
Ja, und das ist natürlich die unvermeidliche Nebenfolge, wenn das Problembewusstsein steigt. Nicht? Also wenn man eine Bewegung hat, eine Entwicklung, in der etwas, was vorher zwar nicht als schön galt, aber einfach hingenommen wurde, jetzt plötzlich nicht mehr als akzeptabel gilt und Worte wie sexueller Missbrauch, sexuelle Belästigung, Rassismus jetzt von allen in den Augen aller etwas bezeichnen, was man wirklich nicht mehr hinnehmen möchte, dann führt das natürlich zwangsläufig auch dazu, dass diese Worte als Machtinstrumente in Interessenkonflikten verwendet werden. Nicht? Denn man weiß ja, wenn man jemanden anklagt des Rassismus, des sexuellen Missbrauchs, der Belästigung, auch nur einer sexistischen Wortwahl, dann ist man sich der Sympathie sicher, dann ist man sozusagen auf der moralisch mächtigen Seite. Und das ist natürlich eine Versuchung, der wenige widerstehen können. Oft ist man sich dessen auch gar nicht bewusst, dass man das als Machtmittel einsetzt.
Ich will es nochmal an einem anderen Beispiel vielleicht konkretisieren, also inwiefern es vielleicht eine Bedeutungsausweitung einiger Begriffe gibt. Also Krankheiten zum Beispiel wie Traumata, Depressionen oder Zwangsstörungen, die werden heute ja viel häufiger diagnostiziert als vor 20 Jahren vielleicht. Sehen Sie darin eben auch so etwas wie, es gibt einen Begriff für etwas und plötzlich überdeckt der Begriff vielleicht auch die Realität?
Also neue Begriffe verändern die Art und Weise, wie die Realität wahrgenommen wird. Und das, was Sie jetzt beschreiben, da handelt es sich ja um etwas anderes als jetzt eine gezielt politische Steuerung von Begriffen. Das ist ja so es gibt so allmähliche Prozesse der Ausdehnung von Begriffen, was den Begriff Trauma, Depression, Mobbing und im Grunde, also den größten Teil der Begriffe bei uns betrifft, die irgendwie mit menschlichen Verletzungen und Schädigungen zu tun haben.
Könnte man ja und, aber auch bei Rassismus sagen. Also das ist ja auch eine Form von Angriff, also eben in dem Fall nicht auf die Gesundheit, aber auf die Identität eines Menschen.
Ja, auf die Würde. Nicht? Also ja. Rassismus mit einer rassistischen Haltung oder einer rassistischen Sprache meinen wir ja schon einen Angriff auf die Würde. Ja, insofern, Sie haben recht. Die im engeren Sinne moralischen Begriffe haben auch alle etwas mit Übergriffen, Verletzungen im moralischen Bereich zu tun.
Ich frage mich, ob es vielleicht so etwas gibt wie, und da können wir jetzt vielleicht mal einfach bei den Diagnosen, bei den Krankheitsdiagnosen bleiben, ob es so etwas gibt wie eine Bedeutungsausweitung der Begriffe oder eine inflationäre Häufung vielleicht von Phänomenen infolge eines neoliberalen Gewinndenkens. Denn das spielt ja zumindest im medizinischen Bereich durchaus eine Rolle.
Da würde ich Ihnen auf jeden Fall zustimmen, was den Begriff Depression angeht. Also unter einer Depression verstand man ja früher eine Traurigkeit, die sich eben nicht verständlich aus gewöhnlichen Lebenskrisen ergibt, sondern die sozusagen unerklärlich war. Inzwischen wird der Depressionsbegriff aber rein symptomorientiert, definiert durch eine Gruppe von Merkmalen. Wenn jemand eine gewöhnliche Lebenskrise hat, eine Scheidung durchläuft, eine nahestehende Person krank ist oder dergleichen, dann trifft oft schon eine ausreichende Menge an Merkmalen darauf zu, um dieser Person eine schwere Depression zu diagnostizieren. Und das weitet natürlich die Behandlungsmöglichkeiten und die potenziellen Patientenstämme enorm aus. Also das ist ganz klar etwas, was den Kliniken sehr hilfreich ist, denn jetzt können auch schon Hausärzte, Personen, denen es gerade nicht so gut geht, eben empfehlen, sich wegen einer Depression einen Klinikaufenthalt bei der Krankenkasse verschreiben zu lassen. Beim Traumabegriff würde ich das nicht unbedingt darauf zurückführen. Der Traumabegriff ist ja in der Medizin und der Psychologie zwar stark gedehnt worden, dass er viel mehr Phänomene und auch schwächere Phänomene umfasst als früher, aber er hat immer noch einen gewissen Aussagegehalt. Und in der Alltagssprache und auch in den Kulturwissenschaften ist er jedoch im Grunde so gedehnt worden, dass man gar nicht mehr sagen kann, wenn jemand den Begriff benutzt, so und so sei traumatisiert worden, was das genau bedeutet und was etwa das Kriterium wäre, um festzustellen, ob die Aussage richtig ist oder falsch. Also der Begriff ist einfach so vage, dass er im Grunde nur noch appellative und emotionale Funktion hat. Nicht, wenn jemand als traumatisiert beschrieben wird, dann ist das eher ein Appell an die Hörer, zu sehen, dass das eine verletzte oder schwache oder empfindsame Person ist, auf die man Rücksicht nehmen muss, oder ein moralischer Appell, dass diese Person zu einer Gruppe diskriminierter oder marginalisierter Menschen gehört, auf die man besonders rücksichtsvoll eingehen sollte.
Aber da würde ich Sie gerne nochmal, Frau Lotter, als Philosophin fragen, was das eigentlich mit unserem Bezug zur Wirklichkeit macht oder wie sich unser Bezug zur Wirklichkeit hier gestaltet. Weil Sie gerade eben auch das Wort sensibel benutzt haben. Es ist ja eben auch von einer sensiblen Gesellschaft die Rede, die keine Angriffe mehr verträgt, egal in welcher Form die jetzt stattfinden. Dass es da wenig Resilienz gibt oder wenig Robustheit. Wie würden Sie das als Philosophin deuten?
Ja, ich denke, es gibt sicher in den letzten 50 Jahren eine Abnahme, sagen wir mal, von physischer Gewalt, eine Abnahme von physischen Gewaltsituationen, mit denen man unmittelbar konfrontiert wird. Und gleichzeitig, was ganz typisch ist für solche Prozesse, der Abnahme der Gewalt, hat sich die Sensibilisierung für, sagen wir mal, die feineren Formen der Gewalt ungeheuer gesteigert. Und das ist in den letzten Jahrzehnten ergänzt worden durch die Vorstellung, dass nicht alle gleichmäßig, sondern die Opfer von Unrecht und Diskriminierung eine besondere Berücksichtigung ihrer Verletztheiten erfordern. Und da hat man auch sehr oft den Traumabegriff bemüht. Das ist natürlich problematisch, weil das jetzt mit der eigentlichen Bedeutung von Trauma, der Bedeutung auch unserer ganzen Begriffe für Verletztheiten nichts mehr zu tun hat. Mitglieder von Gruppen werden nicht auf gleichmäßige Weise traumatisiert. Ja, also die Psychologen, die mit Traumatisierten zu tun haben, machen immer deutlich, dass es unglaublich unterschiedlich ist, wie verschiedene Individuen darauf reagieren. Und wenn jetzt Ausdrücke, die man eigentlich nur zur Diagnose der Verfassung einzelner Individuen einsetzen kann, quasi auf Gruppen verallgemeinert werden, dann werden die Begriffe natürlich so entleert, dass sie immer weniger aussagen. Das schwächt die Kommunikation ungeheuer. Also wenn man sich in Begriffen verständigt, die eine sehr schwache Aussagekraft haben und man das mehr oder weniger auch weiß, dann sinkt die Aufmerksamkeit. Man nimmt die Aussagen im Grunde nur noch als Signale wahr, dass man bestimmte moralische Botschaften senden will, aber nicht mehr als interessante Beschreibungen der Wirklichkeit, von denen man etwas lernen könnte. Also es macht die Sprache insgesamt leerer, uninformativer und die Kommunikation so ein bisschen geisterhafter, würden Nietzsche und Emerson, glaube ich, sagen.
Sagt die Philosophin Maria Sibylla Lotter von der Ruhr-Universität Bochum über Sprache und Moral.